freue mich, dafür da zu sein. Auch von meiner Seite ganz herzlich begrüßen. Danke für die Vorstellung. Ich darf zum zweiten Mal da sein. Verheiratet mit dem Debbie. Wir haben drei Kinder, die sind gerade in der Ferien bei meinen Eltern am Wochenende. Der Ben ist 4, Zoe ist 2, der Tim ist im Juni auf die Welt gekommen. So freuen wir uns, dass die Familie wächst. Wie gesagt, wir kommen aus Aarau, darf dort Pastor sein. Und ich habe einen Predigtext mitgenommen, den wir auch bereits gehört haben. Und wer die Bibel dabei hat, darf sehr gerne mit mir aufschlagen und nochmal lesen. 1. Petrus 1, Vers 22. 1. Petrus 1, Vers 22, da steht: Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe? So habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Ich habe der Predigt den Titel gegeben: Philadelphia mehr als Käse. Wenn man an Philadelphia denkt, denkt man häufig an die Frischkäsemarke. Und in diesem Bibeltext kommt das Wort Philadelphia auch vor. Philadelphia heisst nämlich Bruderliebe. Also man könnte auch sagen, die Liebe unter Geschwistern. Griechisch Adelphos ist ja der Bruder, Adelphä ist die Schwester, Adelphais sind die Schwestern und Adelphois, wie in den meisten Sprachen, entweder Brüder oder Geschwisterte. Und ich denke, es macht Sinn, hier die Frauen mitzudenken. Es geht um die Liebe zu den Schwestern und zum Bruder. Und es geht nicht einfach um die Liebe zu irgendeinem lieblichen Bruder oder Schwester, sondern um die Liebe zu einer geistlichen Schwester, zu einem geistlichen Bruder. Also es geht um die Liebe innerhalb der Gemeinde. Und da macht der Petrus unmissverständlich klar, die Liebe untereinander, die ist nicht unsere natürliche Möglichkeit. Die Liebe untereinander, die braucht zuerst eine Reinigung der Seele. Steht hier, habt ihr eure Seelen gereinigt? Das steht im Griechischen Perfekt, im Deutschen auch. Aber das Griechische Perfekt meint eine Handlung, die in der Vergangenheit passiert ist und in der Gegenwart immer wieder fortdauert. Also es geht darum, habe ich meine Seele mal gereinigt und reinige ich meine Seele immer und immer wieder. Also wenn es jemand einmal Liebe fehlt zu dem rechts, links, hinterein, geht es zuerst einmal darum, die eigene Seele reinigen zu lassen. Was meint Seele? Seele meint den Ort, wo wir denken, fühlen, wo wir wollen. Seele ist so das Ich des Menschen. Die Seele ist das Personenzentrum. Und die Seele, die kann sehr schnell unrein werden bei uns. Ich denke an Zorn, Zank, Neid, Egoismus, Misstrauen, Heuchelei, üble Nachrede und so weiter. Und wenn das unsere Seele verunreinigt, ist eine echte Liebe zu dem anderen hier nicht möglich. Ich mache ein Beispiel mit dem Neid. Neid meint ja, ich mag einem anderen etwas Gutes nicht gönnen. Das kann zum Beispiel etwas Materielles sein. Ich mag einem anderen nicht gönnen, dass der so viel Geld hat. Und ich mag ihm nicht gönnen, dass der so ein schönes Auto hat. Ich mag ihm nicht gönnen, dass der so ein schönes Haus hat. Gut, jemand hat mal gesagt, wir Schweizer, wir sind ja nicht neidisch. Wir fragen uns nur, mit was hat sich der das leisten können? Man kann auch neidisch sein auf Begabungen. Wieso kann der so gut Musik machen? Wieso ist der so intelligent? Wieso ist der so sprachgewandt? Wieso kann der so... Und man wird sofort neidisch. Oder es kann auch eine Stellung sein. Wieso darf der Chef sein in meiner Firma und ich nicht? Wieso darf der in der Gemeinde Hauptleiter sein? Wieso ist der Älteste und wird ich nie gefragt? Oder ist der in der Gemeindeleitung? Man wird neidisch. Und sobald der Neid in uns hineinkommt, verhindert das eine ungeheuchelte Liebe. Oder man kann schon noch einen anderen Lieb haben, aber voll geheuchelt. Und darum ist klar, das muss raus. Aus Neid und all dem folgt sonst eine innere Distanz zum anderen. Jetzt ist die Frage, wie werden wir denn gereinigt? Die Antwort ist, im Gehorsam der Wahrheit. Denken wir alle wissen, wenn wir die Bibel gut kennen, dass Wahrheit ein ganz wichtiger Begriff ist in der Bibel. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und Jesus sagt, dein Wort ist Wahrheit. Jesus, die Wahrheit, sagt uns durch die geschriebene Wahrheit, wer Gott ist und wer wir sind. Und je mehr wir in die Wahrheit von der Bibel eintauchen, desto mehr merken wir, wow, Gott ist unendlich heilig, unendlich würdig, unendlich erhaben. Und mir gegenüber dem Gott, da ist so viel Bosheit in uns. So viel, was nicht gut ist. Und ich muss sagen, je mehr ich über mich selber merke, je mehr ich über Gott nachdenke, desto mehr merke ich, das passt einfach irgendwie nicht. Ich bin ja Seelsorger und ab und zu habe ich ein Seelsorgergespräch, wo mir jemand auch eine Sünde bekennt, also in meiner Gegenwart vor Gott. Und letzte hat jemand gesagt, Matthias, ich hoffe, du vertreibst es, was ich dir dann würde sagen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie ein Seelsorgergespräch erlebt, wo ich das Gefühl hatte, nein, du, wäre mir nie passiert. Nein, mir kommt immer der gleiche Gedanke auf. Wenn jemand eine Sünde bekennt, ich denke immer, dazu wäre ich genauso fähig. Ich habe festgestellt, dass in mir das vollste Potenzial zu jeder Sünde ist. Und es ist Gottes Gnade, dass ich die meisten Sünden bis jetzt nicht gemacht habe. Und hoffentlich auch nie wieder tun. Aber ich wäre fähig zu jeder Sünde. Das sagt mir die Wahrheit über mich. Und jetzt kommt Jesus Christus auf diese Welt und er lebt das Leben, das wir müssten leben, um vor Gott zu bestehen. Und er nimmt die Strafe auf sich, die wir verdient haben für das Leben, das wir leben. Und Jesus schenkt uns seine Gerechtigkeit. Schenkt uns seine Heiligkeit. Schenkt uns seine Reinheit. Wir dürfen unsere Sünden bekennen. Nach 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Total rein. Klar, jetzt dürfen wir auch noch unser Leben Jesus geben und sagen, ich möchte dir auch gehorsam sein. Das steht hier auch im Gehorsam der Wahrheit. Wenn Jesus uns gereinigt hat, werden wir fähig, einander wirklich gern zu haben, einander zu lieben. Und jetzt kommt der Hauptsatz. So habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Und ich möchte in dieser Predigt jetzt auf drei praktische Bereiche eingehen. Wie sich die Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde zeigt. Ich bin mir bewusst, dass es sehr viel mehr Bereiche gibt als die drei. Aber ich glaube, es sind drei ganz, ganz wichtige Bereiche. Das Erste, echte Liebe muss sich ausdrücken, sie kann nicht still bleiben. Ich möchte mal Bibelkenner unter uns fragen, kommt noch eine Bibelstelle in Sinn oder ein Moment in der Bibel, wo Gott Vater im Neuen Testament direkt vom Himmel oben runterredet? Ich meine, Gott redet ja ständig im Alten Testament. Aber im Neuen Testament kommt es gar nicht so häufig vor, dass der Vater direkt auf die Erde redet. Kommt irgendjemand so eine Bibelstelle in den Sinn, wo das passiert? Bei der Taufe von Jesus, genau. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jetzt noch eine zweite Stelle, wo Gott redet. In Paulus, glaube ich, ist Jesus. Ich meine den Vater. Ganz bewusst. Also klar, so unter uns, ich meine, drei einig Gott, weiß ich schon, oder? Aber der Berg von der Verklärung, genau, auf dem Berg von der Verklärung sagt Gott, Vater, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn hört. Gibt es noch eine dritte Bibelstelle? Ja, spannend. Müsst ihr jetzt nachschauen, ob das auch Jesus ist oder der Vater? Genau. Es gibt noch eine dritte Bibelstelle, irgendwo im Johannes 12, ganz unscheinbar, sagt Gott, ich habe ihn verherrlicht. Aber es gibt ganz, ganz wenig Bibelstellen, aber in den meisten Fällen sagt Gott irgendetwas über seinen Sohn. Ich habe ihn lieb, ich habe Freude an ihm, ich habe ihn verherrlicht. Echte Liebe muss sich ausdrücken, sie kann nicht still bleiben. Jesus sagt auch, ich habe lieb den Vater. Echte Liebe muss sich ausdrücken. Ich meine, wir Schweizer sehen das vielleicht ein bisschen anders. So im Sinn von, solange ich nichts sage, ist alles in Ordnung. Oder nichts gesagt ist genug gelobt. Oder wir Männer. Ja, ich habe an der Hochzeit schon gesagt, dass ich meine Frau liebe. Und ich habe das bis jetzt nie zurückgenommen. Ein Mann, ein Wort, oder? Ja, der Paulus und die Bibel sehen das ein bisschen anders. Der Paulus in Römer 16, ein ganzes Kapitel, wo er Menschen dankt und sie lobt für ihre Grosszügigkeit. Dankt für die Liebe, für die Freundschaft. Liebe muss sich ausdrücken. Gläubige, die nur reden, wenn sie etwas Negatives zu sagen haben, wenn sie kritisieren, können im Reich Gottes nicht viel bewegen. Weil wir Menschen, wir brauchen positive Worte. Wir brauchen liebevolle, anerkennende Worte. Sättige Wörter tragen zu einer wunderbaren Gemeinschaft in der Gemeinde bei. Ich bin aufgewachsen mit einer jungen Frau, die war ein paar Jahre älter als ich damals. Und die hat immer gesagt, wenn wir gesagt haben, danke für das, was du gemacht hast, hat sie immer gesagt, dank mir nicht, ich habe es für Jesus gemacht. Und ich habe dann festgestellt, dass die junge Frau damals dann plötzlich sehr demotiviert worden ist. Sich nicht mehr richtig hat investiert. Ich war so Teenager und habe gemerkt, irgendwie brauchen wir es eben gleich. Dass man auch mal sagt, danke. Danke. In einer Gemeinde hat es mal ein Ehepaar gegeben, das hat 35 Jahre in der Sonntagsschule mitgeschafft. Nach 35 Jahren sind die beiden in wohlverdienten Ruhestand gekommen. Man hat immer gesagt, ohne die beiden wäre es eigentlich nicht gegangen. Aber nach diesen 35 Jahren hat man ihnen kein Dankeschön gegeben in der Gemeinde. Kein offizieller, kein Telefonanruf, kein Dankeschreiben, kein offizielles Lob, nichts. Man hat die beiden durch stillschweigende Undankbarkeit enttäuscht. Jeder einzelne von uns kann durch seine Haltung, sein Verhalten zu einer wunderbaren Stimmung in der Gemeinde beitragen. Indem wir einander danken. Ja, aber ich mache es doch für Jesus. Ich habe Bonhoeffer gelesen, Gemeinsames Leben, schreibt der Bonhoeffer. Die Worte, die mir gut tun, kann ich mir selbst nicht zusprechen. Und jetzt sage Matthias, danke. Ist gut gemacht. Bringt gar nichts. Und dann bringt der Bonhoeffer wieso zum Ausdruck, der Christus im Anderen ist stärker als der Christus in mir. Und ich hatte dann so wieder Gedanken gehabt, aha, der Jesus Christus in mir muss dem Anderen sagen, danke für das, was du Jesus gemacht hast. Der Christus im Anderen ist stärker als der Christus in mir. Und so wollen wir einander danken. Ich meine, in ihrer Gemeinde gibt es so viel Grund zum Danken. Denken diejenigen, die da schon Musik machen waren, als ich da bin, die sind bestimmt eine Stunde vorher schon da. Techniker auch. Vielleicht noch mehr, he? Ja, ja. Also bei uns tun wir, haben ja zwei Gottesdienste. Am 9. fängt der erste an, die sind am 7:30 schon in der Gemeinde. Da denke ich immer, das ist ja heftig, die stehen ja gleichzeitig auf wie ich. Also, und ich, gut, ich verdiene. Ja, also, eben, das ist ja heftig. Und da kann man sagen, danke. Techniker, danke. Die für das Kirchenkaffee oder was es sonst noch gibt im Hintergrund, danke, die putzen. Danke, diejenigen, die sich investieren bei den Kindern. Danke. Also ich bin ja so dankbar jetzt als Vater, dass wir Leiter haben in unserer Gemeinde. Ich meine, ich freue mich auf den Moment, wenn die jungen Leiter und Teenie-Leiter später genau das Gleiche sagen, wie ich meinen Kindern jetzt probiere zu sagen, aber endlich hören sie dann. Weil die halt einfach viel cooler sind. Also gut, im Moment bin ich ja schon noch der Cool, aber das wird sich noch ändern. Oder als Pastor ist es nicht so einfach, die Kinder anzuleiten, so, zum Beten. Man will sie ja nicht zwingen, weil man sonst so alles so vor Augen hat, was dann später mal heisst, Pastorensohn und so. Und das ist gar nicht einfach mit unseren Kindern. Der Ben will nicht so viel beten. Und jetzt kommt er heim vom Kids-Treff und sagt, wir haben ein Raketengebet gemacht im Kids-Treff. Also, irgendwie so. Und dann jeder betet, am Schluss lass die Raketen starten. Mega cool, jetzt machen wir daheim ein Raketengebet und jetzt betet er auch. Hey, cool, Kids-Treffleiter helfen uns. Und da bin ich so dankbar. Das kann man dann auch mal sagen. Es gibt noch viel weitere Leiter. Es gibt auch solche, die investieren sich nicht nur mega, sondern machen es auch mega gut. Da kann man auch mal loben. Super. Das ermutigt. Ich habe mal eine Predigt vorbereitet, die mir nicht so gelungen ist, habe ich den Eindruck gehabt. So eine richtige Zangengeburt. Passiert manchmal als Pastor, dass man, wenn man da jede Woche im Durchschnitt eine Predigt oder ein Bibelseminar muss vorbereiten, dass nicht jeder Bibeltext einem genau gleich liegt. Und das ist so ein Bibeltext, und ich muss sagen, also, es ist nicht ganz so einfach und ich habe auch nach der Predigt kein gutes Gefühl gehabt. Nächsten Mittwoch am Gebetsabend kommt eine ältere Frau auf mich zu und sagt, Matthias, ich habe die letzten Sonntag nicht mehr verwünscht. Deine Predigt war einfach ausgezeichnet. Ich habe ihr es nicht geglaubt, damals noch nicht. Aber sie hat mich ermutigt. Schaut, Lob steigt einem in der Regel nicht zu Kopf, sondern ermutigt einem es mindestens wieder so gut zu machen beim nächsten Mal. Gut, man hört das andere auch. Lob ermutigt. Es ist auch schön, wenn man einander die Liebe ausdrücken kann. Denke an einen Senior, kommt immer wieder mal zu mir und sagt, ich habe euch einfach gern. Bekomme ein Smile von jemandem aus der Gemeinde, schön, dass es dich gibt. Tut gut, ist ermutigend. Es trägt zu einer wunderbaren Atmosphäre in der Gemeinde bei. Kommt zum zweiten Punkt. Echte Liebe zeigt sich in der Gastfreundschaft. Ganz spannend, die Bibel macht einen erstaunlichen Zusammenhang zwischen Bruderliebe, Philadelphia, und Gastfreundschaft. Ich möchte noch drei Beispiele von ganz vielen vorlesen. Aus Römer 12 steht, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, übt willig Gastfreundschaft. 1. Petrus 4, 8 und 9, vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Hebräer 13, 1 und 2. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Für die Bibel ist irgendwie klar, Liebe und Gastfreundschaft gehört zusammen. Eine kalte, ungastliche Gemeinde widerspricht der Botschaft vom Evangelium. Wir brauchen Gemeinschaft miteinander. Ich habe gemerkt, dass in einer Gemeinde schnell zu so einer gemeindlichen Liebe kommen kann. Vielleicht kennt ihr die. Das ist so die Liebe, die bis zum Ende der Versammlung dauert. Also und dann am Ende der Versammlung, so, das kann jener sein, sagt man dann Tschüss oder auf dem Parkplatz, winkt man einander noch. Und dann kennt man sich unter der Woche nicht mehr. Wenn man einander sieht beim Einkaufen, ja, vielleicht, aber vielleicht auch aneinander vorbei. Das ist die gemeindliche Liebe. Echte Liebe aber geht über das Treffen hier aus. Und wenn man einander einlädt, miteinander Gemeinschaft hat, lernt man einander kennen und auch lieben. Schon mal ein Zeitungsreporter in Amerika verschiedene Gemeinden besuchen. Nicht so herausfinden, wie hoch ist die Liebe in diesen Gemeinden. Jetzt, wie hat er das gemacht? Er hat für sich so ein Bewertungssystem entwickelt. Er hat gesagt, gut, wenn ich in eine Gemeinde reinkomme und ich werde am Eingang begrüßt, gibt das 2 Punkte für die Gemeinde. Ich habe gesehen, ich gebe euch mal 2 Punkte nach diesem Bewertungssystem. Dann gibt es in dieser Gemeinde nach dem Gottesdienst ein Stehkaffee. Danach noch kannst du begegnen, gibt es weitere 5 Punkte. Weiss ich nicht, ob ich euch die Punkte geben kann. Gibt es in dieser Gemeinde freundlich und höflich, aber unaufdringlich sich vorstellende Menschen, gibt es weitere 10 Punkte. Auch da die 10 Punkte will ich euch sofort geben. Jetzt aber, wenn nach dem Gottesdienst er von jemandem eingeladen wird zum Mittag, gibt es weitere 60 Punkte. Ich sage jetzt nichts dazu. Gar nicht gut gemacht, gell? Gut. Also, ihr seht, die Liebe zeigt sich sehr stark auch in der Gastfreundschaft, gerade in der Gemeinde. Schaut, die Gastfreundschaft zeigt einen offenen Geist, einen gebenden Geist. Ich war noch nie bei jemandem eingeladen und dann habe ich, nachdem ich dort zu Hause war, erlebt, wie jemand gesagt hat, so, und die Vorspeise macht 7.50 Franken und der Hauptgang 13.70 und das Kaffee 4.50 und eine Klasse noch. Könnt ihr selber rechnen? Noch nie. Wieso? Weil man einander beschenkt, wenn man einander einlädt. Klar, wir die Schweizer haben so die Sitte oder Unsitte noch etwas mitzubringen, wenn eingeladen wird. Aber das ist ja nicht der Rede wert, normalerweise. Man beschenkt einander. Ich habe mal eine Frau die getroffen, die ist schweizweit noch relativ bekannt im christlichen Bereich. Wir sind getroffen und sie gefragt, wo sie Gemeinde geht. Und dann haben sie mir gesagt, wo. Und dann hat jemand, der dran gestanden ist, gefragt, ja, wieso ist die genau für die Gemeinde entschieden? Dann hat sie gesagt, sie habe mit ihrem Mann abgemacht, dass sie jede Gemeinde am Ort besuchen und dort, wo sie zuerst zum Mittag eingeladen werden, dort bleiben sie. Sie sind die erste Gemeinde gekommen, prompt sind sie eingeladen worden. Das war ein Effige. Vom Pastor höchstpersönlich. Ein halbes Jahr später hat man ihnen dann gesagt, also unser Pastor lässt eigentlich kaum jemanden rein. Ja, das ist dann nicht so. Ja, gut. Aber ihr seht, wie wichtig es ist, einzuladen. Jetzt, ich weiss nicht, wie ihr es habt mit der Gastfreundschaft. Ich habe ein ganzes Büchlein gelesen zum Thema Gastfreundschaft. Und in diesem Büchlein stehen ein paar Tipps, wie man am besten anfängt mit Gastfreundschaft. Und ich möchte noch die Tipps mitgeben. Vielleicht, wenn ihr etwas habt zum Schreiben, es ist relativ kompliziert. Erstens, erster Tipp, einen Tag festlegen, wo man jemanden einladen möchte. Zweiter Tipp, eine Liste anfertigen mit Leuten, die man einladen möchte. Und der dritte Tipp, einladen. Also, wenn, wer machen. Das ist nicht so kompliziert. Ich möchte euch ermutigen, solange ihr Kraft noch habt, jemanden einzuladen, auch ab und zu jemanden einzuladen. Es muss ja nicht immer zum Mittag sein. Das Kaffee ist ja auch schon schön. Einander einzuladen. Ich denke an eine ältere Frau, die sagt mir, Matthias, was bin ich noch wert? Ich habe nicht einmal mit Kraft, jemanden einzuladen. Früher habe ich so viel und heute, wer bin ich überhaupt noch? Klar, es ist darum gegangen, ihr zu zeigen, dass wir unseren Wert aus dem Sein und nicht aus dem Tun bekommen. Aber ich habe sie verstanden. Es wird ein Zeitpunkt kommen, wo man gerne noch würde, aber Kraft nicht mehr hat. Und darum, solange man Kraft hat, einander auch einladen, miteinander Gemeinschaft haben. Ich komme noch zum dritten Punkt. Echte Liebe zeigt sich im Umgang mit Konflikt. Wer in dieser Gemeinde hier dabei ist, genügend lang und genügend intensiv, so behauptig jetzt, ohne die Gemeinde wirklich zu kennen, hat bereits Konflikt erlebt. Konflikt gehört zu jeder Gemeinde dazu. Auch wenn man das nicht will. Konflikt sind ganz normal in einer christlichen Gemeinschaft. Warum? Ich habe zwei Gründe gefunden. Der erste Grund, wegen unserer Sündhaftigkeit. Wir sind so schnell, dass wir irgendwie in einer Versuchung nachgeben, den anderen verletzen, in einen Hang hineinputschen. Und es tut weh. Und das ist nicht in Ordnung. Es gibt einen zweiten Grund, der eben auch dazu führt, dass es zu Konflikt kommt. Das ist unsere Unterschiedlichkeit. Und die ist von Gott gewollt. Gott hat jeden Einzelnen von uns total unterschiedlich gemacht. Und ich kann euch sagen, als Pastor von einer mittelgroßen Gemeinde, staunig, wie Gott gewisse so anders gemacht hat als mich. Also ich staune wirklich. Und ich staune, dass ich im gleichen Morgen mit jemand anderem rede, der es total 100% anders sieht. Und die beiden haben vorher Gott angebetet. Und jetzt erwarten sie beide mit einer unglaublichen Intensität von mir, dass ich jetzt in der Gemeindeleitung ihre Sicht vertritt. Nur weiss ich dann manchmal nicht, welche. Und ich merke, wir sind so unterschiedlich. Und ich habe gemerkt auch, dass die Unterschiedlichkeit eben gut ist. Dass man auch unterschiedlicher Meinung ist. Und jeder von uns ist doch ziemlich überzeugt von der eigenen Meinung. Also ich muss sagen, ich bin sehr überzeugt von meiner Meinung. Ich finde meine Meinung die richtigste und die beste. Weil wenn sie das nicht wäre, nehmt ich ja die andere Meinung zu meiner Meinung. Das ist ganz logisch. Und darum ist es auch wichtig, dass ich meine Meinung auch den anderen kundtun kann und sich überzeugen kann. Das ist ganz normal. Das ist jetzt ein bisschen ironisch auch erzählt, aber ich meine es sehr ernst. Oder man ist doch überzeugt und das ist nicht schlimm. Schlimm ist, wenn man in der Diskussion, im Gespräch mit anderen lieblos wird. Wenn es plötzlich zu Hass und Bitterkeit und Groll kann kommen. Und uns Christen, das ist jetzt eine Unterstellung von mir, habe ich das Gefühl, fällt es irgendwie besonders schwer, Sache und Person zu trennen. Und es wird so schnell zu einem persönlichen Konflikt. Jemand hat mal geschrieben, bibelgläubige Gemeinden, die in 95% aller lehrmäßig fundamentalen Lehrfragen übereinstimmen, kämpfen und streiten wegen unbedeutender Dinge. Ich muss sagen, ich kenne jetzt die Gemeinde hier nicht mega gut. Ich behaupte jetzt einfach einmal von außen betrachtet, dass die Mitglieder in dieser Gemeinde plus minus in 95% von allen wichtigen Fragen es ähnlich gesehen. Und wenn es zu Konflikt kommt, dann meistens bei diesen 5%, die gar nicht so entscheidend sind, wo man unterschiedlich darf sehen. Ja. Der Francis Schäfer, ein ganz berühmter Mann ist das gewesen, er hat mal geschrieben, eines habe ich bei Auseinandersetzungen unter wahren Christen in vielen Ländern beobachtet. Was wahre Christen voneinander trennt und scheidet, also was zu Spaltungen führt, und es hinterlässt Bitterkeit in 20, 30, 40 Jahre, Klammer oder 50 oder 60 Jahre, im Gedächtnis von einem Sohn, von einer Tochter. Was anhalten kann, ist nicht in erster Linie die Lehre oder der Glaube, die zum Streit führten. Es ist immer der Mangel an Liebe und die hässlichen Dinge, die von wahren Christen im Streit gesagt werden. Vor über 10 Jahren bin ich in einer Gemeinde, die hat sich innerhalb von einem Jahr zweimal gespalten. Ich war damals jung, also jungen Erwachsenen. Und ich habe das miterlebt. Wie plötzlich aus einer Familiengemeinde eine Gemeinde geworden ist mit drei Grüppli an 10 bis 20 Personen. Und viele waren auch nie mehr. Und ich habe dann gemerkt, plötzlich haben Leute, die zusammen in der Gemeindeleitung waren, sich nicht mehr gegrüsst. Man hat einander nicht mehr gekannt auf der Straße. Und man hat es festgemacht an theologischen Differenzen, wo ich auch eine klare Meinung habe. Und ich finde, es gibt Wahrheit, wirklich. Aber das, was auseinandergetrieben hat, war nicht der Streit, der an der Oberfläche geführt wurde, sondern die mangelnde Liebe. Die Liebe deckt ja eine Menge zu, sogar eine Sünde. In einem Konflikt gibt es ganz eine einfache Gleichung. Je grösser der Konflikt, desto mehr Liebe braucht es. Das ist ganz einfach. Konflikte geben uns die Möglichkeit, zu zeigen, dass wir einander wirklich lieben. Ich meine, wir können noch schnell einander sagen, ja, wir schenken die Liebe einander weiter, das ist unsere Vision. Finde ich genial, die Vision, die die Gemeinde hier hat. Aber ob die Liebe wirklich da ist, zeigt sich im Konflikt. Der Konflikt gibt uns die Möglichkeit, am Liebesgebot von Jesus nachzukommen. Vielleicht sogar manchmal an der Feindesliebe nachzukommen. Wenn man dann so viel Hass und Groll in einem hat. Der Paulus hat mal ein ganz wunderbares Kapitel geschrieben. Für gewisse ist das schönste Kapitel überhaupt in der Bibel. 1. Korinther 13. Vielleicht ist es mal gut, wenn man mal liest, was vor 1. Korinther 13 kommt und was nach 1. Korinther 13 kommt. Ich glaube, das ist geschrieben worden in einem grossen innergemeindlichen Konflikt. Und dann schreibt der Paulus 1. Korinther 12, 31, ein Vers vor 1. Korinther 13. Ich will euch einen besseren Weg zeigen. Und der bessere Weg ist die Liebe. Sie nimmt sich selber nicht zu wichtig. Ein Konflikt nach einem besseren Weg zu lösen bedeutet, ich nehme mich selber nicht zu wichtig. Es braucht so viel Demut in einem Konflikt. Also ich kann euch ganz ehrlich sagen, wenn ich in einem Konflikt drin bin, habe ich den Eindruck, dass ich mehr im Recht bin als der andere. Und ich habe noch nie einen Konflikt erlebt, wo jemand gesagt hat, ich bin total im Unrecht und der andere ist total im Recht. Das wäre das Ende des Konflikts. Es braucht so viel Demut, zu sagen, ja, ich habe zwar mehr Recht und der andere hat dümmer da und er hat auch. Aber ich fange bei mir an. Darum braucht es die Reinigung der Seele zuerst. Vom Egoismus, vom Hochmut. Es braucht so viel Demut, sich auch zu entschuldigen. Zu sagen, ja, es tut mir leid, das, was ich gemacht habe, das, was ich gesagt habe, oder wie ich es gesagt habe. Und sich entschuldigen heisst nicht einfach, ja, es tut mir leid, sondern sich entschuldigen heisst, ich übernehme Verantwortung. Ja, ich habe das gemacht. Man sagt, kannst du mir vergeben? Sich entschuldigen bedeutet, auszudrücken, wenn ich noch einmal in dieser Situation wäre, würde ich es nicht mehr so machen. Und ich möchte mir Mühe geben, in Zukunft nicht mehr so zu machen. Das heisst, um Vergebung bitten, sich entschuldigen. Und es braucht so viel Demut, dann auch zu sagen, ja, ich vergebe dir. Ich habe den Eindruck, dass in unseren Gemeinden sehr schnell gesagt wird, ich vergebe. Ja, ich habe schon vergeben. Fast ein bisschen inflationär wird das Wort gebraucht, Vergebung. Was bedeutet, ich kann vergeben? Ich glaube, ich kann vergeben bedeutet, ich habe mich entschieden, ich möchte das, was der andere mir zugefügt hat, ihm gegenüber nie mehr erwähnen. Vergeben bedeutet, ich habe mich entschieden, ich möchte das, was der andere mir zugefügt hat, anderen gegenüber nie mehr erwähnen. Vergeben bedeutet, ich habe mich entschieden, ich möchte das, was der andere mir zugefügt hat, auch mir selber gegenüber nicht mehr erwähnen. Jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht hast du gerade so einen Punkt, wo du denkst, oh ja, da habe ich vergeben. Überleg dir, du nichts nicht mehr erwähnen am anderen gegenüber. Anderen gegenüber, hintenrum. Oder mir selber. Oder sage ich, ja, der andere hätte ich ihm vergeben, aber weisst, nicht vergessen. Wir sind als Menschen so schnell, ja, vergeben heisst nicht vergessen. Ich sage, wir können nicht vergessen als Menschen. Aber Gott, er vergisst unsere Sünde. Hebräer 10. Eurer Sünde will ich nie mehr gedenken. Und ich meine, das ist der allwissende Gott, wo unsere Sünde nie mehr möchte daran denken. Muss ich das mal vorstellen? Und jetzt lebt Jesus in uns und er hilft uns, dass das, was andere uns zugefügt haben, dass wir das vergeben können. Und das ist schnell gesagt. Ich glaube, das ist nicht in einer Sekunde gemacht. Manchmal dauert das ein Jahr, drei Jahre oder noch länger. Denke ich an einen Mann, das ist ein kleines Vorbild von mir an unserer Gemeinde. Ich habe gesagt, Matthias, ich habe so Mühe gehabt, zum vergeben. Der hat mir erzählt, wegen was. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn ich an ihrem Haus bin, vorbeigefahren bin, um zu arbeiten, ist das in mir hochgekommen, was die mir zu leid da hat. Zweimal pro Tag. Und ich habe gesagt, Jesus, hilf mir zu vergeben. Und ich kann sagen, plötzlich habe ich nur noch einmal am Tag daran gedacht. Plötzlich nur noch jeden zweiten Tag. Plötzlich habe ich gemerkt, oh, jetzt habe ich schon lange nicht mehr daran gedacht. Und dann hat er gesagt, und jetzt glaube ich, jetzt nach einem halben Jahr habe ich wirklich vergeben. Das ist ein langer Prozess. Braucht viel Gebet, vielleicht sogar Fasten. Aber ich habe gemerkt, dass etwas vom Schlimmsten in ihrer Gemeinde ist, wenn die Gläubigen einander das Zeug nachher tragen. Habt ihr auch schon beobachtet, wenn ein älteres Ehepaar in die Ferien geht? Meistens läuft jemand voraus und die andere Person läuft hinterher nachher. Und ich denke mir immer, wer von beiden hat die Last? Die Person, die es nachher trägt. Wenn wir jemandem etwas nachtragen, haben wir die Last. Der andere dreht sich vielleicht gar nie um, weiss es vielleicht nicht mal mehr. Und ich möchte euch heute ermutigen, wenn ihr jemandem etwas nachtragt, bringt es zum Kreuz. Bei Jesus abladen. Sagen, Jesus, du weißt, was die mir zugefügt hat. Nicht bagatellisieren. Bitte heil du die Wunde, die der andere mir zugefügt hat. Noch etwas. Wer macht eigentlich den ersten Schritt? In einem Konflikt. Wer soll zuerst demütig sein? Wer soll sich zuerst entschuldigen? Wer zuerst vergeben? Ich meine, die Bibel hat da ganz eine ganz klare Haltung.
Du! Also ich habe noch nie in der Bibel gelesen, warte, bis der andere kommt, entschuldige dich nur, wenn der andere es einsieht, vergib. Ja, erst wenn der andere auch einsichtig ist. Ja, Gott redet immer zu mir. Das ist das Problem von der Bibel, auch von den Predigten. Vielleicht hat er jetzt auch gedacht, ja hoffentlich hat der andere gut zugelassen. Schade ist der heute Morgen in deinem Gottesdienst, das hätte ihm so gut da. Und ich kann sagen, du bist der Mann, sagt der Nathan zum David. Und das möchte ich heute zu mir sagen, du. Zusammengefasst, wir haben gesehen, es braucht zuerst Reinigung von unserer Seele und dann werden wir fähig, einander auch ungeheuchelt zu lieben. Und jetzt sollen wir einander lieben und die Liebe drückt sich aus. Die Liebe zeigt sich in Gastfreundschaft und die Liebe zeigt sich vor allem auch im Umgang mit Konflikten. Und da möchte ich noch einmal ermutigen, Jesus zu bitten, hilf mir, mich selber nicht zu wichtig zu nehmen. Es braucht so viel Demut, zum anderen zu gehen und zu sagen, es tut mir leid. Oder auch zu sagen, ich vergebe dir. Ich möchte noch beten. Der Jesus, die Predigt fordert mich selber zuerst raus. Ich bitte, dass du mir hilfst. Uns allen, wo wir heute da sind. Wir brauchen deine Liebe zuerst. Wir brauchen deine Hilfe. Jesus, danke für deine unendliche Liebe. Und dass du genau das vorgelebt hast. Du hast die Liebe ausgedrückt. Du hast mit Menschen Gemeinschaft gehabt. Und du hast auch im Konflikt demütig können sein. Jesus, danke, dass du in uns lebst. Und ich bitte dich, hilf uns, das umzusetzen. Hilf uns, gerade hier in der Gemeinde auch die Liebe einander zu zeigen. Hilf uns, gastfreundlich zu sein und hilf uns auch im Konflikt, wenn es ganz, ganz schwierig wird, uns selber nicht zu wichtig zu nehmen und den anderen immer noch mit deiner Liebe zu lieben.